Klar, man sucht immer das Neue, das Größere und so, aber ich habe jetzt auch geguckt, dass ich mich da so ein bisschen reguliere und vielleicht dann eher so, ja, in Sachen Umsetzung und so noch was ausbaue. Aber klar, man ist immer auf der Suche nach dem nächsten Projekt und ich bin ja in diesem Jahr 100 Kilometer um Aachener Weiher gelaufen und ich sag mal so, die 100 Meilen um den Aachener Weiher im nächsten Jahr wirken sehr präsent in meiner Planung und die möchte ich gerne noch verwirklichen.
Mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen bei Talk mit K., dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein einfaches Prinzip hat. Meine Kollegin Sarah Brassack und ich unterhalten uns im Wechsel und manchmal auch gemeinsam mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 gibt es eine neue Folge. Heute habe ich einen Jurastudenten zu Gast, der durch sein außergewöhnliches Hobby aufgefallen ist, mir zumindest. Kim Gottwald liebt es zu laufen, aber nicht mal ein paar Kilometer im Park, wie das die meisten machen, sondern im Zweifel auch ein paar Marathons am Stück. Warum er das macht, werden wir jetzt klären. Erstmal sage ich, hallo Kim, schön, dass du da bist.
Na, hallo, ja, freut mich sehr, dass ich vorbeigucken darf.
Wie bist du denn heute hier in unser kleines Podcast-Studio gekommen?
Ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich bin mit dem Auto gefahren, weil wenn man mal kurz rausguckt, das Wetter ist heute nicht so einladend leider.
Das stimmt. Da kann ich jetzt schon direkt eine Frage anschließen, die ich dir eigentlich erst später stellen wollte. Das heißt, du kennst schon auch die Momente, wo du denkst, wenn das Wetter mies ist und irgendwie grau und nass, dass du dir denkst, oh nee, bitte heute nicht laufen.
Sehr oft sogar. Also jetzt im Winter meistens morgens dann raus und wenn es dann 6 Uhr, 4 Grad, Fisselregen. Ja, da ist das Bett schon deutlich attraktiver als die Straße.
Ja, da bin ich ja beruhigt, dass dir das auch so geht. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich viele, weil du im Sommer zur Fußball-EM auf die, ist es geniale, ist es verrückte Idee gekommen bist, zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zu laufen. Erklär mal, wie man auf so ein Vorhaben kommt.
Boah, es war super spontan. Also ich habe davor schon so ein bisschen Social Media gemacht und habe dann irgendwie überlegt, okay, irgendwas Cooles wollte ich gerne machen. Und dann, ich lag abends im Bett, das ist jetzt so ein bisschen bilderhochmäßig hier, aber ich lag im Bett und habe überlegt, okay, was könnte man machen? Und ich bin auch großer Fußballfan und da kam mir die Idee, ja, zu den EM-Spielen laufen. Aber da wusste ich noch nicht, wo die spielen und da waren ja auch nur die Gruppenspiele draußen. Dann habe ich halt geguckt und dann war so die Strecke München, Stuttgart, Frankfurt, Distanzen geguckt, dann die Zeit zwischen den Spielen, habe dann gesehen, okay, das sind immer ungefähr 50 Kilometer pro Tag. Und das war dann so einladend, da habe ich gedacht, okay, musst du machen, habe ich gemacht. Und erst war sogar nur der Plan, die Gruppenphase abzulaufen, weil die war ja terminiert. Und man wusste ja nicht, ob Deutschland weiterkommt, wobei das natürlich klar war. Und dann ging es halt immer weiter und dann eigentlich schon vor Tag 1 kam so die Idee, okay, wenn es weitergehen sollte und wenn wir, ja, durch, also wenn wir wirklich weit kommen sollte, können wir noch alles ablaufen. Und danach hat es auch weiter noch funktioniert. Und das war irgendwie eine Schnapsidee. Ich wusste schon so, okay, das könnte ganz cool ankommen, weil einfach die EM-Euphorie ist da und so. Und irgendwie umgesetzt, war ja ganz interessant, weil man hatte immer so Sachen, auf die man hinfiebern konnte. Okay, in 5 Tagen ist das nächste Spiel, so schafft Kim es da irgendwie hinzulaufen. Und das habe ich auch selber gefragt, weil das war so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ja, so ist das irgendwie entstanden und dann dementsprechend auch, ja, hat eine Menge Spaß gemacht und ja, war irgendwie schon so ein Erlebnis, was man nicht vergisst.
Und ich habe aber gelesen, also du bist gar nicht, hast die Spiele gar nicht gesehen. Du bist da hingelaufen und das war's dann, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Am Anfang war es leider so, und zwar die ersten 2 Spiele, ich hatte keine Karten, weil das waren ja damals irgendwie Unsummen, die man dafür ausgeben musste. Und ab Spiel 3 gegen die Schweiz in Frankfurt hat sich erst die DFB-Fanbotschaft gemeldet, weil ich mit denen ein Interview hatte, man, wir haben da noch eins über, und das war dann schon mal so ein, also hätte ich nicht erwartet. Und danach kam dann Adidas auf mich zu und hat gesagt, ja komm, finden wir cool. Da haben wir noch für die anderen Spiele Karten gegeben und das war natürlich dann nochmal, also davor beim Public Viewing das zu gucken, war natürlich schon cool, aber dann da im Stadion zu sein, das war dann wie so eine Belohnung einfach nach diesen, ja, Etappentagen da noch ins Stadion zu können, das war schon echt cool.
Was hast du denn sonst noch so für Erlebnisse gehabt auf dieser Tour? Du bist ja wahrscheinlich auch mit Leuten ins Gespräch gekommen, auch dann eben vor Ort, die haben dich gesehen, viele sind dir auch dann bei Social Media gefolgt. Gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, mein Highlight war wirklich, es war eine super Begebung im Schwabenland. Und zwar war das der Tag des Stuttgart-Spiels oder in Stuttgart dann. Und zwar gegen Ungarn war das. Und ich hatte mich so ein bisschen verlaufen und hatte mir jemand geschrieben, ja Kim, du läufst eine super, super schlechte Strecke, weil du hast viel zu viele Höhenmeter. Also lauf lieber daher. Und dann habe ich so, okay, wenn das irgendjemand auf Instagram sagt, das ist ja stimmt. Hab dann auf Maps mal geguckt, habe das dann umgeplant. Und dann hat Maps gesagt, so links, rechts, daher. Und dann war ich irgendwann mitten im Nirgendwo. Und dann stand da Privatweg und dann bin ich 4 Schilder betreten, verboten, wird gerichtlich verfolgt, bla bla. Ich dachte mir so, okay, ich drehe jetzt nicht um. Hab's gemacht. Und hab dann schon so vor allem gesehen, okay, 2 Bauern auf ihren Traktoren. okay, das könnte spannend werden. Und dann haben die mich auch relativ zurechtgewiesen. Und als ich dann erklärt habe, was ich gemacht habe, haben die mir das erst nicht geglaubt. Dann habe ich ihnen das so ein bisschen gezeigt. Und dann meinten die, haben die auf einmal super lieb. Und so haben mir das genau gezeigt, mich noch begleitet ein Stück und so. Das war, glaube ich, meine Lieblingsbegegnung. Aber so natürlich haben viele Leute kennengelernt, die dann vor allem, ich habe ja immer in Hotels oder in Ferienwohnungen geschlafen. Was das Ganze auch sehr teuer gemacht hat im Endeffekt. Und dann immer, wenn man das erzählt hat, das war schon viel Interesse auch, weil das ja auch einfach, jeder hatte irgendwie Lust auf die EM und dann war das so ungewöhnlich, dass da jemand echt einfach einmal quer durchs Land pezt. Mm.
Wir müssen mal ganz am Anfang beginnen. Ich habe nämlich gelesen, dass das mit dem Laufen bei dir lange Zeit gar nicht so war. Es ist jetzt nicht so, als wärst du dein ganzes Leben lang immer schon viel gelaufen, sondern eigentlich erst seit ein paar Jahren, oder?
Ja, wie bei den meisten wahrscheinlich, während Corona hat das irgendwie angefangen. Und früher dachte ich auch persönlich immer, dass ich gar nicht der Läufer bin. So. Und ich habe es wirklich gehasst, kann man schon sagen. Und auch die ersten Male waren immer so sehr mühsam, aber dann habe ich irgendwie online sehr viel vom Laufcontent gesehen und hatten wir damals in der Schule auch als Abi-Thema Joggen. Mhm. Und dann ist es irgendwie immer präsenter geworden. Ich bin immer morgens, während ich Abi gemacht habe, 10 Kilometer vor der Schule. Und dann hat sich das so ausgebaut und irgendwie ist das dann ja schon eine Leidenschaft geworden. Und dann habe ich das erste Mal aus Spaß, ich weiß, hört sich komisch an, 100 Kilometer gemacht.
Ja, bei mir im
Dorf. Bei mir im Dorf, um den Block die ganze Zeit.
Und du bist 100 Kilometer in deinem Dorf gelaufen.
Ja, das war, glaube ich, so eine 8-Kilometer-Runde oder so. Und die habe ich dann die ganze Zeit, das war auch die ersten 10 Runden waren so, oder was ist die ersten, also ich bin um 3 Uhr angefangen und bis 7 Uhr bin ich die ganze Zeit an so einer Bäckerei vorbeigelaufen. Ich glaube, die dachten sich auch, irgendwas stimmt. Hat ja auch nicht gestimmt, aber ja. Und deswegen, und irgendwie hat sich das dann so eingependelt und keine Ahnung, Laufen ist für mich so, ich mag es nicht so, also ich habe früher auch so sehr viel, ich sag mal, Teamsport oder Kampfsport mit Trainings halt gemacht und ich mag sehr gerne, wenn man diese Flexibilität hat. So Laufen kannst du immer machen, egal wo du bist, du brauchst nur deine Schuhe und du kannst irgendwie loslegen und hast keine festen Zeiten. Deswegen, das war irgendwie da sehr cool und ja, irgendwann hat es dann angefangen, Spaß zu machen.
Aber jetzt, wie kommt man denn von, ich gehe mal laufen und okay, meinetwegen 10 Kilometer ist ja schon mal was, aber dann den Schritt zu gehen, zu sagen, ach, also jetzt laufe ich einfach mal 100 Kilometer, das ist ja, ich glaube, denen gehen doch die wenigsten. Also was ist da bei dir anders als bei anderen?
Ich bin sehr kompetitiv irgendwie und ich weiß auch nicht, also die längste Distanz davor war ein Halbmarathon. Mhm. Und dann, ich habe mir das irgendwie immer in den Kopf gesetzt, kann ich das schaffen? Weil das, also Ultramarathons sind jetzt immer so populärer geworden und zu der Zeit wurden die auch schon populärer, aber es war noch nicht so ganz, ja, ich sag mal, dass es jeder gemacht hat irgendwie. Und dann dachte ich, okay, kann man das schaffen? Weil 100 Kilometer, das ist so, damals kannte ich niemanden, der das versucht hat oder so und keine Ahnung, irgendwie habe ich mich dann in diese Idee reingeritten und die 5 Tage danach habe ich es auch sehr, sehr bereut, dass ich das gemacht habe. Aber ja, dann irgendwie wurde ich in den Bann gezogen.
Aber hast du dich da irgendwie vorbereitet? Hast du mal mit einem Arzt gesprochen oder vielleicht mit einem Sportmediziner den gefragt, ist das eigentlich gesund, wenn ich da jetzt auf einmal einfach mal gucke, ob ich 100 Kilometer laufen kann?
Ich glaube, die Fragen konnte ich mir davor schon beantworten und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe mir so Apfeltaschengels bestellt auf Amazon, so eine riesige Packung. Mhm. Und Pferdesalbe. Das waren meine 2 Essentials.
Das war deine Vorbereitung.
Ja, genau. Ich habe mich auch wirklich, also aktiv habe ich mich darauf gar nicht vorbereitet. Genau. Das war sogar eine Zeit, wo es mir sehr schlecht im Training ging, wo ich so super schlechte Zeiten hatte und irgendwie ging es nicht voran. Dann dachte ich mir so, ein Paukenschlag jetzt. Einmal zeigen, dass es doch noch funktioniert.
Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Du studierst ja Jura. Wie geht das? Also ich meine, das ist ja auch einfach ein zeitlicher Aufwand, wenn man 100 Kilometer oder läuft jetzt eben auch diese Ultramarathons, das sind irgendwie, glaube ich, 160 oder was?
161.
Ja. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand. Also wie viel Zeit investierst du denn da in die Laufererei und wie viel hast du überhaupt noch Zeit zu studieren?
Also ich glaube, wenn ich nur das Laufen wirklich machen würde, dann wird das noch funktionieren gut. Ich mache ja noch Social Media nebenbei und auch wenn das von außen immer so sehr, ja, 1-2 Videos hochladen oder so aussieht, ist das schon eine Menge Arbeit, auch was dahinter einfach steckt. Und deswegen, also deshalb kommt das Studium auf jeden Fall zu kurz auch. Ich habe jetzt das letzte Semester ein Pausensemester eingelegt, weil das einfach mit allem drum und dran und ich habe noch ein Unternehmen nebenbei, also das ist nebenbei, das sehr, sehr präsent ist in meinem Alltag und dann hat das einfach nicht mehr funktioniert. Da habe ich halt für mich gedacht, okay, ein Semester muss ich mich jetzt irgendwie ordnen, weil es ist so viel passiert, wenn man überlegt, im Juni ist ja mit der EM-Geschichte losgegangen und da ist jetzt wirklich, also komplett, mein ganzes Leben hat sich verändert, wenn man so formulieren möchte und einfach super viel, deswegen, aber Jura ist auf jeden Fall noch der Plan und wird auch zu Ende gemacht, aber okay. Ich brauchte jetzt mal so ein Semester, um mich einfach kurz zu ordnen und irgendwie zu gucken, wo es jetzt hingehen soll, ja.
verstehe. Man hat aber ja den Eindruck, du brauchst immer so das nächste Projekt. Also nach den Runden in deinem Dorf bist du dann irgendwann, als du in Köln warst, Runden um den Aachener Weiher gelaufen. Diese Runden scheinst du ja irgendwie angetan zu haben. Aber ist das so? Also muss es immer irgendwie das nächste Projekt geben, auf das du hinarbeitest?
Ja, also jetzt vor allem im Bereich Social Media ist natürlich interessant, immer was zu haben, was man dann auch verfolgen kann. Und man will natürlich auch irgendwie coolen Content machen. Und da ist es auch ein bisschen gefährlich, habe ich gemerkt, weil man muss natürlich immer höher weiter. Weil wenn du jetzt sagst, ich bin 100 Kilometer gelaufen und sagst du drei Monate später, ich laufe jetzt nochmal 100 Kilometer. Natürlich ist es immer noch eine enorme Leistung, aber das ist, der Mehrwert fehlt ja irgendwie. Deswegen, klar, man sucht immer das Neue, das Größere und so, aber ich habe jetzt auch geguckt, dass ich mich da so ein bisschen reguliere und vielleicht dann eher so, ja, in Sachen Umsetzung und so noch was ausbaue. Aber klar, man ist immer auf der Suche nach dem nächsten Projekt und ich bin ja in diesem Jahr 100 Kilometer um Aachener Weiher gelaufen und ich sag mal so, die 100 Meilen um den Aachener Weiher im nächsten Jahr wirken sehr präsent in meiner Planung und die möchte ich gerne noch verwirklichen.
Verstehe. So, du hast aber auch noch ein anderes Ziel verfolgt dieses Jahr. Du bist nämlich im Oktober von Sylt nach Süddeutschland gelaufen, 1160 Kilometer. Kannst du mal bitte erzählen, in welchem Zeitrahmen? Und ich habe mir natürlich diese Videos angeguckt, aber die Leute, die sie nicht kennen, man sieht auch viel Leid, muss man sagen. Also wie ist die Idee entstanden und wie schlimm war es dann?
Die Idee ist so ein bisschen auf der EM-Geschichte gewachsen, weil das hat damals funktioniert und da bin ich ja eigentlich immer nur so sehr im Raum von München bis Dortmund und dann wieder zurück. Und dann war irgendwie der Call, okay, ich will nochmal sowas machen, weil dieses mäßige Etappenmäßige war ganz cool. Und keine Ahnung, die Idee war damals, viele werden es nicht kennen, aber es gab im Jahr 2014 eine Longboard-Tour auf YouTube, das waren so damals die größten Content-Creator, sind zu viert mit einem Longboard von Sylt bis zum Schloss Neuschwanstein gefahren. Und ich wollte halt irgendeinen Anlass haben. Ich wollte nicht sagen, ich laufe einmal durch Deutschland. Ich wollte irgendwas Cooles haben, was man damit erzählen kann. Ich habe gesagt, okay, ich laufe genau die Route nach. Und die ging dann sozusagen über Kiel, Hamburg, dann in den Osten rein, Magdeburg, Leipzig. Und da habe ich den Schluss gefasst, okay, ja, versuchen wir das mal, machen wir das mal. Und erst waren 45 Kilometer pro Tag geplant. Ja, irgendwie hat sich dann alles geändert und dann war es auf einmal 63. Mhm. Und das tat weh. Also es war schon auch für mich, ich musste echt beißen. Hatte nach Tag 3 sehr Probleme mit meinem Körper, auch im Hüftbereich. Und war wild.
Aber wenn dein Körper dir dann, also jetzt offensichtlich in dem Fall die Hüfte signalisiert, weiß ich nicht so genau, ob das eine Spitzenidee ist. Denkst du dann nicht auch manchmal ans Aufhören? Darauf vielleicht zu hören und zu sagen, jetzt mache ich mal ein Päuschen, oder sagst du dir, da muss man jetzt immer über den Schmerz drüber und irgendwann geht's dann wieder?
Das ist so ein 50-50 Ding. Also ich unterscheide immer ganz strikt zwischen Verletzungen und Schmerzen. Also wenn ich Schmerzen habe, dann sagt sich mein Körper so, okay, da kommst du durch. Und das ist für mich dann so eine mentale Sache, aber wenn ich merke, das ist eine Verletzung, das ist etwas, wo mein Körper wirklich verletzt ist und dann ziehe ich auch die Reißleine, weil das bringt mir nichts mehr, da irgendwas für dich nachhaltig kaputt zu machen. Aber an sich ist, also ich bin halt sehr kompetitiv und aufgeben liegt mir irgendwie nicht so. Deswegen versuche ich sowas mal zu Ende zu bringen oder gebe dann irgendwie alles. Und mir fällt es dann meistens sogar schwerer aufzugeben, als für dich weiterzumachen.
Aber ist ja eigentlich interessant, wenn du sagst, du bist kompetitiv. Da würde man ja vielleicht denken, irgendwie ein Sport, wo du dich wirklich direkt mit jemandem misst, wäre dann doch eigentlich vielleicht viel besser, weil so kämpfst du in Anführungszeichen nur gegen dich selbst.
Ja, aber ich denke, das ist immer das Wichtigste, dass man, also will ich es nicht formulieren, aber ich denke, dass man, also für mich ist es kompetitiv in dem Sinne, dass ich einfach versuche, über mich in dem Sinne hinauszuwachsen und immer ein Stück weiterzugehen und klar ist man ja irgendwo immer sein eigener Gegner und natürlich, also wenn, ich habe das einmal gemerkt, ich bin aus Spaß einen Halbmarathon mitgelaufen, ich laufe sonst keine Rennen eigentlich, ab nächstem Jahr habe ich geplant, einen Marathon und so mal anzugehen. Aber ich bin einmal einen Halbmarathon gelaufen und der Plan war wirklich, ich muss auch zugeben, ich war leicht verkatert, der Plan war wirklich, ganz ruhig, einfach genießen und so. Also nachdem diese Pistole da den Startschuss abgegeben hat, ich war off the rails, also ich war absolut nach vorne und los ging's. Das ist irgendwie das Problem, aber ja, in diesem, ich sag mal, Kompetitiven ist es irgendwie meistens über sich selber hinauswachsen und ich denke, das ist für die meisten erstmal das Wichtigste, dass man einfach versucht, ja, immer besser zu werden selber.
Und so ein Ultramarathon, 161 Kilometer, also da steigen jetzt wahrscheinlich wirklich alle aus. Gibt es ja immer noch welche, die sagen, ja, Marathon, das ist mein großes Ziel, das mache ich irgendwann mal. Aber da bist du ja, also das ist das Vierfache, nicht ganz, aber wie lange braucht man denn da so? Wie lange läuft man denn da?
Das ist ganz unterschiedlich. Also viele machen es auch so, dass sie es, ich sag mal, laufen oder wandern, weil Distanz zu bewältigen ist egal, wie man das macht, das ist unglaublich. und ich habe 23 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Man ist wirklich einen ganzen Tag, also in dem Sinne ja auch die Nacht dann unterwegs. Und das war auch schon, also das ist ja so irgendwie, ich sag mal, das Nonplusultra. Es geht natürlich immer noch weiter in diesem Ultraraum, aber ich sag mal so, die Ultradistanz sind wie 100 Meilen. Und ich bin 100 Kilometer ja zweimal gelaufen. Danach war so der, okay, jetzt müssen wir eine Stufe höher gehen. Ich habe die 100 Meilen in Berlin gemacht und das war, also ich habe es auch davor gemerkt, wir sind nach Berlin gefahren mit dem Auto und dann 160 Kilometer, bevor wir angekommen sind, dachte ich mir so, okay, ab jetzt, jeder Kilometer, der gefahren wird, den musst du laufen. Und dann habe ich so nach einer Stunde Autofahren gemerkt, okay, das ist eine Menge. Mhm. Und dann die Route ging einmal um Berlin rum, auch nach Potsdam rein und das war schon echt, das war auch mitten im Sommer im August und irgendwann, also man denkt ja, man sagt ja immer so, okay, du bist bei 150, es sind nur noch 11, das ist ja durch. Diese 11 Kilometer fühlen sich an wie 50, also das war schon echt mit Abstand auch das, wahrscheinlich sogar härter als die Deutschland-Geschichte, weil du wirklich ja, du bist so erschöpft am Ende, also du bist, pumpst eigentlich nur mit Koffein voll und guckst irgendwie noch weiter zu laufen. Und in der Sekunde, wo ich über die Linie gegangen bin, dann danach, ich bin kaum noch zum Auto zurückgekommen und so, das war schon enorm, aber ja, interessant immer.
Wie wichtig ist das dann mit Social Media und mit einer Community, die man hat? Brauchst du das? Pusht dich das? Was macht das mit dir, dass Leute begleiten, was du da machst und kommentieren und sehen?
Was interessante Frage. Also natürlich, ich teile das einfach, weil ich selber gerne Videos mache und ich habe auch gemerkt, dieses Leute motivieren, das ist nämlich schon echt cool. Also man hat immer das Problem, man sieht dann die Zahlen und ich sag mal so, die größten Videos von mir haben dann irgendwie 2 Millionen Aufrufe. Und wenn man das sieht, dann steht da halt einfach 2 Millionen und man denkt dann nicht drüber nach. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was es für dich für eine Anzahl von Menschen ist, das ist schon unglaublich. Und jetzt Karneval zum Beispiel, habe ich 1, 2 Leute getroffen, die mich irgendwie erkannt haben. Mhm. Haben dann erzählt, dass sie nur wegen mir mit dem Laufen angefangen haben und so. Und das nimmt man nicht so wahr, wenn jemand das einem schreibt. So natürlich weiß man das. Aber wenn dann jemand vor einem steht und einem das erzählt, dann denkt man so, okay, man hat wirklich schon so einen positiven Einfluss auf das Leben von einer Person. Und das ist dann, wenn das schon allein dadurch passieren kann, dass man einfach Videos macht und seine Sachen dokumentiert und vielleicht 1, 2 Dinge erzählt so, und das so weiterhilft, das ist schon ein cooles Gefühl irgendwie. Und deswegen pusht einen das dann auch einfach, solche Sachen durchzuziehen und solche Sachen zu dokumentieren.
Gibt es auch Leute, die dir schreiben, bist du eigentlich irre?
Ja, eine Menge. Ich hatte auch während der EM-Aktion wirklich sehr, sehr viele Leute, die wütend auf mich waren.
Wütend?
Ja, weil ich wurde sehr, sehr oft als arbeitslos betitelt, weil wer läuft denn da 3 Wochen durchs Land? Hat nichts zu tun. Und da waren wirklich viele Leute wütend, ja.
Aber, das ist auch lustig. Also da will ich jetzt nicht drauf kommen. Also dass Leute sagen, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Okay, so, ne? Aber also der Gedankengang ist auf jeden Fall interessant. Wie ist das eigentlich logistisch? Also ich meine, du verbrennst ja, ich weiß nicht, wie viele Kalorien verbrennt man bei diesen Läufen? Du musst ja, das muss auch jemand für dich essen, trinken, deine Medikamente mutmaßlich, was auch immer, transportieren. Wie machst du das?
Also jetzt bei der Deutschland-Tour war das so, dass ich glaube ich insgesamt 93.000 Kalorien verbrannt habe. Ich habe auch 7 Kilogramm Muskelmasse pur abgenommen. Und das ist schon, also wir hatten jetzt einen Camper dabei, eine Person, die gefahren ist und auch dokumentiert hat. Und das war schon, also was ich da gegessen habe, das war auch wirklich nicht vorbildlich. Ich glaube, ich habe mir jeden Tag eine halbe Tüte Toast mit Marmelade, so von morgens bis mittags und abends gab es dann einmal irgendeine warme Mahlzeit. Und das war, also was ich meinem Körper da angetan habe, ich glaube, auf die Essensebene war noch ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt. Also man muss halt irgendwie diese Kohlenhydrate und Kalorien in sich reinhauen, damit man halt diese Energie hat, weil wenn den ganzen Tag läuft, dann bist du bestimmt bei 8000 Kalorien. Und wenn 8000 Kalorien zu verbrennen, das muss der Körper ja irgendwie erstmal umsetzen.
Aber hast du nicht mal, also ich bin jetzt keine Ernährungswissenschaftlerin, aber Toast mit Marmelade würde ich jetzt denken, ist vielleicht nicht die allerbeste Energiequelle. Also da hast du dich mal mit einem Ernährungsberater, also, Beraterin über diese Dinge unterhalten?
Also ich habe natürlich auch noch so 1, 2 andere Sachen wie Gels und so, aber an sich, da ist man jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr strittig, aber für mich war es einfach, oder für mich war es immer das Ding, Toast und Marmelade ist, du hast halt viel Kohlenhydrate, viel Zucker und das ist ja eigentlich das, was der Körper an Energie erstmal braucht, das sind diese schnelle Energie. Und natürlich, wenn wir jetzt auf gesundheitlicher Ebene gucken, dann bitte nicht nachmachen, also weil ich glaube, da wird man kein schönes Leben führen, wenn man das in seinen täglichen, oder in seinen Alltag einbaut. Aber jetzt für, ich sag mal, die Schnelle ist das schon so, das war auch ganz interessant in Berlin, bei diesem Ultramarathon, bei den 100 Meilen. Das Ultralaufen ist so, irgendwann isst man einfach nur noch, was da ist. Und dann war ich so bei Kilometer 90 übelst warm, ich komplett ausgelaugt, dehydriert. Und da war da so eine Brauerei und dann hatten die halt so Bier angeboten. Ich dachte halt alkoholfreies Bier, weil wir sind dabei 100 Meilen zu laufen. Und dann geben die da normales Bier aus und ich bin dann so schon beim zweiten Glas und ich so zu meinem Vater so, irgendwie, kannst du mal, ist das mit oder ohne? Und er so, ja, das ist mit und ich stehe da so. Ich so. Nach 5 Kilometern war ich dann auch wieder, war aber deutlich besser drauf danach, aber natürlich dann auch. Das ist immer das Lustige. Also bei Ultraläufen ist es wirklich so, man muss Kohlenhydrate reinkriegen, Salze reinkriegen, damit man nicht krampft, also Elektrolyte, ausreichend Wasser. Und der Rest, guck einfach, dass der Magen nicht zu schwer wird und dann lauf.
Aber hast du dich mal irgendwann mit einem Mediziner unterhalten über diese Themen? Also ich meine, du bist halt total jung, ne? Du bist, glaube ich, 21?
Ja.
Ja, da kann man natürlich sagen, okay, da macht der Körper noch viel mit, aber hast du da keine Bedenken, dass der vielleicht auch irgendwann mal sagt, hör mal, das funktioniert also, so nicht, was du hier mit mir veranstaltest?
In meinem Alltag ernähre ich mich natürlich sehr, also wirklich ausgewogen und achte auf sowas. Aber bei solchen Wettkämpfen geht es mir dann meistens einfach nur darum, Energie irgendwie reinkriegen. Und das ist so das, was man, sage ich mal, in der Szene oder bei dem Laufen relativ oft konsumiert das davon ist. Aber ja, also ich hatte bisher, lief es halt immer sehr glatt und ich hatte immer nie Probleme mit meiner Ernährung während des Laufens. Deswegen aber...
Was sind das so für Leute, die das machen? Also wenn du da jetzt diesen Ultralauf, sind das auch junge Leute, sind das völlig unterschiedlich? Es wird wahrscheinlich so eine Community auch geben, wo man sich vielleicht mal so ein bisschen austauscht. Sind die alle ein bisschen verrückt? Also wie muss man sich das so vorstellen?
Witzigerweise, was ich am Anfang nicht dachte, als ich so gar keine Ahnung davon hatte, überwiegend eher ältere Leute. Mhm. Also vor allem so, ich würde echt mal sagen, so 40, 45 plus. Auch sehr interessant, dass es meistens, also wenn man die Person angucken würde, wird man nicht denken, okay, das ist ein, ich sag mal, Ultrasportler oder so, weil der Körperbau auch da meistens nicht so in die Richtung geht. Aber was ich gelernt habe, was man bei diesem Sport wirklich können muss, man muss, so wie mir das in Berlin erklärt wurde, man muss zäh sein, man muss leiden können, weil irgendwann trabt man einfach nur noch vor sich hin und ist dann voll in seinem Tunnel. Das ist auch ganz lustig, manchmal habe ich versucht, mit Leuten zu reden in Berlin dann, währenddessen so nach 100 Kilometern, und nicht mehr ansprechbar, wirklich, also die laufen nur noch geradeaus und dann in ihrem Film. Und deswegen also eher so, ich sag mal, ältere Leute. Ich hatte auch einen Franzosen dabei, der ist 100 Meilen in den Crocs gelaufen und ich, eben, der überholt mich dann nach 14 Stunden in seinen Crocs und ich so, okay, irgendwas war hier falsch.
Krass. Aber kannst du mal beschreiben, was, also eben du sagst, da waren jetzt welche dabei, die laufen einfach so vor dich hin, aber was passiert denn in deinem Kopf während dieser Zeit, in der du da läufst? Denkst du über irgendwas nach? Ist da so ein Tunnel? Ist da überhaupt irgendwas? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus allem. Also ich habe versucht, Musik zu hören währenddessen, aber ich habe das meistens, wenn ich wirklich leide in dem Sinne beim Laufen, also wenn es weh tut, dann kann ich irgendwie keine Musik hören. Und deswegen war das irgendwie so ein, man denkt über wirklich vieles nach. Also vor allem, wenn man so wirklich an diesem Punkt ist, wo es echt weh tut, man richtig beißen muss, dann stellst du dir die größten philosophischen Fragen. Also da laufe ich dann und denke über mein Leben nach. Aber sonst, keine Ahnung, gucke ich da in der Gegend rum. Und irgendwie ist das so, je länger man das macht, man ist immer mehr in so einem Tunnel und dann, das hört sich komisch an, aber dann läuft man 15 Kilometer, dann läuft man nochmal 10 und diese 10 fühlen sich dann an wie so eine Trance. Man läuft halt einfach durch und wacht danach so auf und realisiert erst so, dass man ein Stückchen weitergekommen ist. Deswegen, ich finde es schwer zu beschreiben. Ich glaube, das ist auch super individuell. Also jeder hat da wahrscheinlich seine andere Taktik oder so. Ja.
Und wenn du jetzt nicht gerade 161 Kilometer läufst, hast du dann irgendwie, hörst du dann Musik oder Podcasts oder wie vertreibt man sich so die Zeit?
Also meistens Podcasts sogar beim Laufen, auch mal gern Musik, wenn ich schneller laufe oder einfach aus Spaß laufe. Morgens auch gerne mal gar nichts, einfach dann nach dem Aufstehen, wenn die irgendwie 5 Kilometer, 10 Kilometer, dann einfach mal die Ruhe genießen und dann einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was die nächsten Tage oder was die nächsten Tage passieren wird, was so passiert ist. Und sonst aber auch keine Hörspiele oder so, also wirklich komplette Breitseite.
Mm. Ja, total krass. Ist das eine Sucht, habe ich mich gefragt. Hast du da manchmal Angst, dass du denkst, irgendwie steigere ich mich da so rein, ich kann damit nicht mehr aufhören?
Also Laufen spezifisch, ich weiß nicht, ob es eine Sucht ist, also ich bin ja jetzt die letzten 2,5 Wochen nicht gelaufen. Mhm. Weil ich jetzt einfach ein bisschen runterfahren musste nach der Deutschlandgeschichte und ein bisschen dem Körper Zeit geben musste. Und ich habe es in gewisser Weise schon vermisst, aber ich würde es nicht suchtartig nennen. Ich denke, was da eher ein Suchtfaktor ist, vielleicht diese Social-Media-Geschichte, dieses Dokumentieren und so, das habe ich gemerkt nach der EM-Geschichte, dass man diesen Zahlen hinterher rennt. Mhm. Man sieht, okay, das ist jetzt so und so gut angekommen und man versucht natürlich nie darunter zu fallen, sondern möchte immer daran anknüpfen. Und da merke ich schon, dass das einen auch ja, sehr beschäftigt. Dann, wenn man sagt, okay, das ist nicht so gut angekommen, wie kommen wir da wieder hin und dann alles irgendwie reinwirft. Ich würde sagen, dass das eher so ein Suchtfaktor ist, aber da habe ich mich jetzt echt schon von gelöst, sodass ich einfach das mache, was ich halt mache und will natürlich, dass gut ankommt, aber wenn es den Leuten, also den Leuten, die mich verfolgen, wird es wahrscheinlich gefallen, aber so, das stresst mich jetzt nicht, das hat mich am Anfang gestresst, aber das Laufen, natürlich ist da, also wenn du mir jetzt sagen würdest, du dürfst es nie wieder laufen, würde mich das natürlich sehr stören, aber ich würde jetzt, ich such, also ist schwierig zu sagen, bestimmt ist es irgendeine Sucht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine typische Sucht ist, wo man nicht von loskommt.
Hm. Ich kenne ja viele Leute, die dann beschließen, sie gehen jetzt irgendwie laufen, die sich dann erstmal die perfekte, irgendwie das perfekte Outfit, die perfekte Montur, die perfekten Schuhe, die perfekte Uhr, bevor sie den ersten Kilometer gelaufen sind. Bei dir habe ich jetzt irgendwie den Eindruck, du bist einfach erstmal losgelaufen und hast dir solche Fragen hinterher gestellt. Stimmt das?
Ja, ich hatte damals, ich bin auf meinen alten Hallenturnschuhen losgelaufen und dann nach 2 Monaten das erste Paar. Und da wirklich meine Zeiten sind Skyrocket, also einfach nur nach oben. aber wenn ich das jetzt jemandem empfehlen müsste, wenn er anfangen möchte, ich würde eigentlich immer gucken, dass man irgendwas hat zum Puls messen, weil so der Puls ist das Ausschlaggebendste beim Laufen, nachdem man am besten trainieren sollte und natürlich ein gutes Paar Schuhe am besten irgendwie in Handel gehen, sich einmal beraten lassen, weil da kann man schon viel falsch machen, vor allem wenn man irgendwie Einlagen vielleicht braucht oder so, wenn man einen abweichenden Tritt oder so hat, dann ist das schon wichtig. Ich denke, die zwei Sachen sind das Wichtigste. Fernab davon, natürlich coole Laufsachen, Hosen und Shirts und so sind immer angenehmer beim Laufen, aber ist auf gar keinen Fall ausschlaggebend. Also.
Hast du manchmal, also du hast ja eben zu Recht gesagt, dass natürlich gerade bei Social Media ist ja so dieses Ding, du musst es eigentlich immer irgendwie ein bisschen weiter drehen. Jetzt ist natürlich die Frage, also irgendwann wird ja ein Punkt kommen, da kann man es nicht mehr weiter drehen. Also klar, du kannst immer noch mal einen Kilometer und noch mal irgendwie, aber jetzt bist du da diese mehr als 1000 Kilometer gelaufen oder eben diesen Ultralauf. Also irgendwann wird ja ein Punkt kommen, da ist dann einfach Schluss. Also machst du dir darüber Gedanken oder auch irgendwie Sorgen, ob das dann quasi noch reicht, um bei deinen FollowerInnen irgendwie anzukommen?
Nicht wirklich. Also ich denke natürlich, ich sage mal jetzt im Sinne von Ultralaufen und so, natürlich ist irgendwann, gibt es da den Deckel, auch wenn man natürlich dann irgendwie noch nach Amerika könnte und dann läuft man irgendwie Moab 240, das sind dann 240 Meilen in der Wüste oder so, das sind dann die ganz verrückten Geschichten. Aber ich denke, dass man, also jetzt zum Beispiel, ich plane jetzt für 2025 meinen ersten Marathon zu laufen, unter 3 Stunden dann. Und das sind dann solche Projekte, die man, ich sag mal, so ein bisschen auf die Seite ausweichen kann, aber auch, ich habe auch ganz viele andere Videos geplant, was dann eher, ich sag mal, so einen Spaßfaktor hat, irgendwie dann auf einem Stair-Stepper einmal den Mount Everest hochzulaufen, da irgendwie 12 Stunden oder so. Ich glaube, da kann man eigentlich immer weiter bullen und natürlich irgendwann ist dieses Laufthema vielleicht, ich sag mal, ein bisschen raus und da hat man dann irgendwie alles abgefrühstückt und da muss man halt nochmal in eine andere Richtung gucken. Aber ich mache mir da jetzt spezifisch keine Sorgen. Wie gesagt, das ist jetzt auch einfach gerade nur so ein Nebending und ich mache das sehr gerne. Mache halt einfach oder dokumentiere ja das, was ich in dem Sinne mache und meinen Sport. Deswegen, ich mache mir da jetzt keinen Kopf, dass es dann irgendwann, also bestimmt wird es irgendwann vorbei sein. So, das ist eine sehr schnelllebige Geschichte und deswegen, ja, ich gucke mal, was passiert.
Gibt es denn irgendwie irgendeinen Lauf oder irgendwas, was jetzt gerade gesagt hat, in den USA, gut, das war jetzt nochmal ein bisschen extremer, aber vielleicht auch irgendwas, was jetzt gar nicht so viel länger ist, sondern wo du einfach sagst, das ist irgendwie sowas, das würde ich mir total wünschen, weil ich das toll finde in irgendeinem anderen Land, keine Ahnung, irgendwas Besonderes. Gibt es das, wo du sagst, das wäre so ein Ziel, das will ich auf jeden Fall noch machen?
Ja, schon. Also diese Ultrageschichten, diese 100 Meiler, da ist hier, jetzt sag mal, in Europa gibt es auch ein paar coole, aber also zum Beispiel UTMB, das ist ein Lauf, der geht einmal von der Schweiz nach Italien und dann, ich glaube, nach Frankreich und einmal, das ist, ich sag mal, so ein Länderdreieck. Und auch in Amerika gibt es dann wirklich, also da haben die ja mal halt atemberaubende Landschaften da. Und da gibt es schon wirklich sehr, sehr schöne Läufe, wie Leadville und so. Das sind auch natürlich auch deutlich mehr Höhenmeter. Die würde ich echt gerne nochmal machen, jetzt hier spezifisch. Ich glaube da, hey, also hier jetzt zum Beispiel in Deutschland habe ich jetzt nicht so Tour de Ruhe vielleicht. Ich glaube, das sind 200 Kilometer irgendwie im Ruhrgebiet, aber sonst habe ich jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, das muss auf jeden Fall abgehakt werden.
Ich habe ja sofort so Forrest Gump-Assoziationen, ehrlich gesagt, wenn du da von den USA sprichst, und da sehe ich den so im Geiste, da diese endlosen Straßen durch im Mittleren Westen laufen. Du hast jetzt auch noch, also weil du offensichtlich irgendwie zu viel Zeit hast, du hast es eben schon angesprochen, du hast jetzt irgendwie auch noch ein Unternehmen gegründet. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Macht man jetzt meistens auch eher nicht mit 21?
Das ist eine lange Geschichte. Also ich hatte davor, ich habe schon ein Unternehmen, Aliot, das hat, also da habe ich so sehr viel Streetwear-Sachen gemacht, ich habe mich schon immer für Mode interessiert. Hab dann, ich hatte ein Wartesemester nach dem Abi. Also okay, was machen wir? Ja, das hört sich doch gut an. Habe dann in dem Semester dann das Unternehmen gegründet und habe dann halt Kleidung produziert, auch sehr viel so eigene Eigenproduktion und selber gefärbt und bedruckt und so. Und dann kam jetzt Anfang des Jahres, hatte ich mit einem sehr guten Freund von mir irgendwie die Idee, weil wir laufen war halt da schon präsent, auch wenn Social Media noch nicht da war, sodass man in die Sparte noch gehen konnte und sich das mal anguckt. Dann haben wir schon viel geplant und so. Und da kam halt irgendwie die EM-Geschichte und wir hatten schon die ersten Samples und ich bin damals schon mit einer Hose von der Marke gelaufen. Und dann war das halt danach nochmal viel natürlich interessanter. Und da haben wir uns jetzt irgendwie mal mehr reingesteigert und er kommt halt, also er hat eine Agentur so im Textilbereich, das heißt, er hat super viel Ahnung, was Produktion angeht, die Produktionsstätten und wo wir das am besten machen, welche Stoffe wir benutzen. Und ich habe halt irgendwie in dem Sinne, wie ich das Produkt haben wollte, war halt klar, designtechnisch und so. Und keine Ahnung, haben uns ja immer mehr connected und immer mehr gearbeitet und dann jetzt ja endlich unsere erste Kollektion, sogar am Samstag, also vor 2 Tagen.
Ach was.
Rausgebracht, ja. Und natürlich auch sehr cool, dass man die jetzt den Followern zeigen kann und der heute in die ersten Pakete auch angekommen, sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, habe mich sehr gefreut und deswegen das jetzt irgendwie auch so ein Projekt, was ich dann natürlich auch dokumentiere, irgendwie so, ja, Unternehmen aufbauen, natürlich passt es jetzt nicht so 100% in die Sparte, in der ich bin, auch wenn es halt ein Laufunternehmen ist in dem Sinne, aber ich denke, das ist auch interessant zu verfolgen, wie funktioniert das, weil, ja, dann jetzt schön immer 12 Stunden im Office sitzen und dann alles versuchen, fertig zu kriegen, das ist natürlich auch sehr interessant, glaube ich.
Und das andere Label machst du aber weiter, oder?
Ja, also gerade ist das, ich sag mal, so ein bisschen auf Sparflamme und da läuft jetzt gerade so sehr viel von meinen Social-Media-Geschichten drüber, weil das ist ja auch so, dass ich da 1-2 Werbepartner und so habe. Das läuft da jetzt alles drüber und genau, aber da ist noch was geplant, aber gerade, du hast schon angesprochen, der Tag hat nur 24 Stunden und die 24 werden jetzt schon knapp, also ich glaube, da wird in nächster Zeit erstmal ein bisschen weniger kommen.
Aber du sagst, du willst das Studium fertig machen, also es gibt ja viele Leute, die sagen, mein Traum ist es irgendwie Influencer zu werden und davon zu leben und das können ja auch viele super gut, das ist aber nicht dein Plan A. Oder denkst du dir auch, wenn das jetzt gut genug läuft und irgendwie so funktioniert, dann lasse ich das mit dem Jura, dann mache ich das.
Also ich will auf jeden Fall zu Ende studieren, ich will irgendwas haben und Jura liegt mir eigentlich auch ganz gut deswegen und wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist eine super schnelllebige Blase und das kann von einem auf den anderen Tag sein, dass es sich hart gesagt niemand mehr für dich interessiert und deswegen, ich will auf jeden Fall was Festes in der Hand haben und natürlich, ich würde lügen, würde ich sagen, wenn das jetzt alles funktionieren würde und ich könnte in dem Sinne meinen Traum da leben, Sport machen, das dokumentieren, Produkte entwickeln und so und das wird dann funktionieren, davon könnte ich leben. Natürlich würde ich das machen, aber ich will auf jeden Fall gucken, dass ich was Festes in der Hand habe, daran einfach weiterarbeiten parallel und dann gucken, wo uns das alles hinbringt.
Was würdest du denn Leuten, also gerade auch jetzt, ich meine, es regnet gerade draußen, es ist super grau und kalt, wir haben es eben gesagt, was würdest du den Leuten raten, die jetzt vielleicht gar nicht anstreben, den Ultramarathon zu laufen, sondern einfach sagen, ich hätte irgendwie Bock nochmal laufen zu gehen, es aber nicht so richtig hinkriegen. Also gibt's irgendwas, wo du sagst, das hat mir damals geholfen, mich zu motivieren oder muss man dann einfach, weiß ich nicht, sagen, ja, Augen zu und durch, was anderes gibt's halt nicht?
Ich denke, das ist auch eine Mischung aus beiden. Also einerseits, was ich mir damals geraten hätte oder so, man denkt ja immer meistens darüber nach, so okay, ich will jetzt mehr Sport machen und mich besser ernähren und so, einfach auch irgendwie aufgrund der optischen Aspekte. Aber was ich dann oft reinwerfen würde, wie man sich danach fühlt, weil wenn man wirklich täglich laufen geht und so und da einfach, ich sag mal, deutlich aktiver ist, man fühlt sich einfach deutlich besser und natürlich ist es, wenn es jetzt dunkel und kalt und ich habe da auch keine Lust rauszugehen, aber für mich ist dann irgendwie immer so ein Ding, ist auch keine Motivation, ist dann einfach die Disziplin, so das steht jetzt an, man hat sich das vorgenommen und man zieht das jetzt auch durch, weil man halt in dem Sinne die bessere Version von sich selber werden möchte und da dranbleiben möchte und wir leben alle nur einmal, ich denke, da sollte man alles geben, um das Beste draus zu machen.
Wobei du dich ja nach diesen Mammutläufen gar nicht gut fühlst. Also der Aspekt fällt ja dann eigentlich raus, oder?
Ja, ich denke, also ich argumentiere da für mich immer, das, was ich mental wiederkriege, für mentale Stärke, das büße ich dann körperlich ein.
Bist du irgendwie angstfrei? Oder ich habe das jetzt gerade auch nochmal gedacht bei deinen Unternehmen oder so. Ich glaube, viele Leute würden sich extrem lange und viele Gedanken machen, ob man so einen Schritt gehen soll. Bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, du denkst auch, ja, ich probiere es einfach mal aus.
Ich denke, dass ich da schon, also ich bin sehr risikobereit in dem Sinne und probiere da viel, weil ich mir halt denke, was soll passieren, wenn es ganz schlecht läuft. Also ich bin jetzt nicht auf der Ebene, dass ich da wirklich so alles reinhaue und so weiß, okay, also wenn jetzt nichts mehr verkauft wird, dann kann ich diesen Monat die Miete nicht zahlen. Aber ich bin da schon so, ich glaube an, also ich bin, auch wenn das sich natürlich mit dem Studium so ein bisschen widerspricht, ich glaube, wenn man an was für dich glaubt und das durchzieht, dann funktioniert das schon irgendwie und dann braucht man keinen Plan B. Und ich denke, ich bin sehr davon überzeugt, ich hau da halt alles rein, was ich habe und gebe irgendwie alles. Und deswegen denke ich schon, dass es irgendwie klappen wird. Und natürlich, ich habe auch schon mit der anderen Unternehmung sehr viel Geld verloren, so man lernt irgendwie aus Fehlern. Und ich ja, wenig Angst habe ich, aber natürlich denke ich mir auch manchmal so, okay, das wird jetzt ein interessanter Monat, ne? Also.
Wenn du so zurückguckst jetzt auf dieses Jahr, ich meine, das ist ja eigentlich alles in diesem Jahr passiert, oder? Also jetzt, die andere Marke hattest du vorher, aber ich sag jetzt mal, die größere Reichweite und die Aufmerksamkeit, was nimmst du dir dann vor fürs nächste Jahr? Muss das genauso weitergehen? Ist das möglich?
Natürlich die Gefahr. Ich hatte heute witzigerweise, ich habe ein Video geschnitten und bin ein paar Videos durchgegangen, weil ich was Bestimmtes rausgesucht habe. Hab dann nochmal diese EM-Sachen und so gesehen und dachte mir dann echt so, also ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert, was da passiert ist, dass ich dann da im Stadion stand gegen Spanien und so. Und klar ist mir jetzt der Plan, da im nächsten Jahr nochmal anzuknüpfen und natürlich das nochmal in dem Sinne zu skalieren und irgendwie nochmal mehr rauszuholen und coolere Sachen zu machen, mehr Leute zu erreichen. Ich mache mir natürlich da unterschwellig Druck und möchte, dass es besser wird, aber ich denke, ich bin sehr zufrieden, wie es dieses Jahr gegangen ist und habe mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr Sinn im Privatleben zu machen und ein bisschen runterzufahren, auch einfach um einen klaren Kopf zu behalten. Deswegen, es wird mehr kommen in dem Sinne und ich versuche da alles rauszuholen, aber ja, mal gucken.
Naja, und ich glaube, was du gesagt hast, eben dieser Punkt, dass natürlich, also dass diese Aufmerksamkeit und auch die Resonanz der anderen, dass das vielleicht fast eher zur Sucht wird. Ich meine, das weiß man ja auch bei Social Media. Das ist ja tatsächlich für viele ein Problem, was ich auch total verstehen kann, weil das so unmittelbar ist natürlich, ne?
Ja, und auch wenn man dann immer Nachrichten bekommt und so, und dann während der EM, dann war das wirklich so, hatte ich ja enorme Aufrufzahlen. Jedes Video irgendwie über 300.000, 400.000 Aufrufe. Und ich sag mal jetzt, in normalen Verhältnissen sind es dann 30.000 bis 60.000 Aufrufe. Und das ist natürlich schon ein enormer Umschwung. Und dann man rennt den Zahlen irgendwo hinterher, man, das ist ja normal, das ist ja ganz normal menschlich, so dass man sieht, okay, da hat sich in dem Sinne jeder für mich interessiert und jetzt so noch immer noch super, super viele Menschen, aber halt nicht mehr in dem, was vorher war. Und klar denkt man dann drüber nach. Und das ist, glaube ich, wirklich gefährlich. Ich glaube, viele Leute verrennen sich da auch drin und ich versuche da immer weiter von wegzukommen, weil ich glaube, wenn man da einmal so falsch abbiegt, das ist schon gefährlich.
Es ist schön, dass du diese Bilder immer verwendest mit man verrennt sich, man biegt falsch ab und so. Da sind die Parallelen auf jeden Fall da. Zum Schluss, wir sind ja ein Köln-Podcast, deswegen würde ich dir jetzt 6 kurze Fragen zu Köln stellen.
Okay, jetzt kann es richtig schlimm werden.
Und, nein, ist gar nicht schlimm. Mit der Bitte um 6 kurze Antworten. Ja.
Köln in 30 Sekunden.
Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
Für die Menschen.
Und wenn du König von Köln wärst, was würdest du dann ändern wollen?
Ich muss lange nachdenken. Also ich glaube nichts erstmal. Mir fällt nichts ein.
Okay. Du siehst nirgends Luft nach oben.
Jetzt.
Fahrradwege.
Boah, das ist ein guter Punkt. Ja, ja, die Fahrradwege, ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ja. Und KVB alle 5 Minuten, das würde ich durchsetzen.
Ja, das stimmt. Ja, die hat ja jetzt sogar ihren Plan nochmal wieder ausgedünnt. Hast du ja übrigens auch gemacht, du bist die KVB-Linie abgelaufen, fand ich auch sehr lustig.
So schließt sich der Kreis.
Genau, dieses Projekt. Wie würdest du einem außerirdischen Karneval erklären?
Schütz dich. Also kein, hab Spaß, so genieß die Atmosphäre genieß die Menschen, gib alles 5 Tage und dann.
Ja, sehr schöne Antwort. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
In Aachener Weiher, ich laufe da immer drum.
Den kennst du ja ziemlich gut.
Das Problem ist wirklich, also mein Köln-Radius beschränkt sich auf Aachener Weiher, dann ja, Neustadt Süd ist schön.
Das wäre auch dein Lieblingsfädel?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen mehr rausgehen auch, jetzt mal jenseits vom Laufen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere ganz coole.
Auf jeden Fall, ne? Also das nicht umkämpfte an der Spitze, aber ich fühle mich da sehr wohl, ja.
Sehr gut. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für alle deine Unternehmungen und danke dir sehr, dass du heute da warst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Kim.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Anregungen und Kritik sehr gerne per Mail an anne.burgma@ksta-medien.de. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt's am nächsten Donnerstag um 7 Uhr.